Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer pflegten zu fasten. Und sie kamen zu ihm und fragten, warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer? Deine Jünger aber fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Und dann, in jenen Tagen, werden sie fasten. Und niemand näht einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid. Sonst löst sein neuer Flicken sich ab vom alten und der Riss wird schlimmer. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. Wort Gottes. Amen. Als ich zum Glauben kam, war für mich das Thema Freude kein Thema. Als ich zum Glauben kam, war mir absolut vor Augen und bewusst, wie schlimm es um mich steht, dass ich ein Sünder bin und dass ich die Vergebung und Gnade in Jesus Christus brauche. Freude war für mich kein Thema. Freude war das Leben, was ich zurückgelassen hatte. Party, trinken, ja, in der Schule einen drauf machen, so leben, wie es einem gefällt. Darf nicht zu viel erzählen, meine Kinder sitzen auch hier, aber das war für mich mein Denken. Jetzt bin ich Christ, jetzt geht es alles ein bisschen ernster daher, muss man so ein bisschen immer betrübt gucken, weil Freude, das war damals. Ich kann euch sagen, ich hatte mich sowas von geirrt und ich bin froh und dankbar, dass Gott über die Jahre mir gezeigt hat, wie ernst er meine Freude nimmt. Dass Freude für ihn kein Neben, kein Abfallprodukt des Glaubens ist, das ich an ihn habe, sondern eine der Hauptsachen überhaupt. Und darum geht es auch heute in diesem Text. Es geht um Feste und es geht um Fasten. Feste und Fasten. Das ist der Spannungskonflikt, in dem diese ganze Situation, die wir gelesen haben, spielt. Feste und Fasten, das ist der ganze Spannungskonflikt, den auch viele Christen in sich spüren. Traurig über Sünde, aber Freude über den Herrn. Und das ist das, was wir heute miteinander betrachten möchten. Diese Geschichte ist die dritte Skandalgeschichte in Markus, habe ich euch ja schon erzählt. Ja, das zweite Kapitel und das dritte Kapitel, das sind so fünf Geschichten, wo Jesus die Erwartungen seiner Zeit einreißt. Erste Begebenheit, er vergibt die Sünden. Ja, das sind die Pharisäer. Was? Sünden vergeben, das kann auch nur Gott allein. Und dann geht es noch schlimmer. Welchen Leuten er die Sünden vergibt? Das sind Zöllner und Sünder. Ja, das sind nicht die Frommen, die er ruft. Nein, die Schwachen und Kranken, die ruft er, für die ist er der Arzt. Zweiter Skandal, hatten wir am letzten Mal den Skandal der Gnade. Und dieses Mal ist es eine religiöse Frage, könnte man meinen, über das Fasten. Warum fasten deine Jünger nicht? Und alle anderen fasten, die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer fasten, aber deine Jünger nicht. Aber es geht um sehr viel mehr. Ich nenne diesen Skandal den Skandal der Freude. Den Skandal der Freude und ich möchte euch auch erklären, was ich damit meine. Jesus beschreibt hier seine Jünger als Leute, die auf einem Hochzeitsfest sind. Und meine Familie und ich, wir gehen nächsten Samstag auf eine Hochzeit und da freuen wir uns. Da gibt es große Kuchen und da gibt es viel Gesang und Tanz und da gibt es lockeres Leben und die Kinder können spielen und die Erwachsenen unterhalten sich. Das ist eine tolle Zeit. Das ist eine tolle Zeit. Jesus sagt, so ist das Leben von Leuten, die mit mir zusammen sind. Das ist wie auf einem Fest, das ist wie eine große Party. Ja? Aber warum ist das so ein Skandal? Nun, wir müssen ein bisschen verstehen den Kontext und die Bewegung des Markus-Evangeliums. Also gerade eben hatten wir die Berufung des Levi. Ihr erinnert euch vielleicht noch, Jesus beruft diesen Zöllner Levi und er ist mit ihm zusammen an einem Tisch mit lauter anderen Zöllnern und Sündern. Und die Leute sagen, das kann doch nicht sein. Wie kann Jesus solchen Menschen Sünden vergeben? Und jetzt setzen die noch eins drauf. Nicht nur beruft er solche Leute, sondern die liegen gar nicht in Sack und Asche und tun Buße. Die sind so glücklich. Die sind so unfassbar glücklich. Die fasten gar nicht und sind betrübt in Sack und Asche, wie was für schlimme Leute sie gewesen sind oder vielleicht noch sind, sondern die essen und trinken. In Lukas erzählt uns diese Geschichte auch. In Lukas Kapitel 5. Und es ist gut, dass wir die verschiedenen Evangelien haben, die uns die verschiedenen Blickwinkel auf diese Geschichten geben. Und hört mal, was Lukas berichtet, was diese Leute fragen. Sie fragen, warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, ebenso auch die der Pharisäer, aber die deinigen, die essen und trinken. Damit meinen die nicht, die essen mal Brot und die trinken auch mal was, weil sie Durst haben, sondern die feiern. Warum sind deine Jünger so glücklich? Warum liegst du mit deinen Jüngern an einem Tisch, an einem Festmahl? Das verstehen wir nicht. Du predigst doch die ganze Zeit Buße und Umkehr. Und wir würden erwarten, dass deine Jünger in Sack und Asche Buße tun die ganze Zeit. Guck dir mal an, was die für schlimme Leute gewesen sind. Das ist das, was Jesus, das ist der Skandal, den Jesus auslöst. Den Skandal der Freude. Und gleichzeitig lesen wir hier von diesem ganzen Fasten und Jesus sagt auch, ja, es werden Tage kommen, wo wir fasten werden und der Bräutigam wird genommen werden und dann wird auch diese Fastenzeit sein und das ist auch ein Spannungsverhältnis, in dem wir leben. Und ich werde auch die Frage versuchen zu beantworten, was heißt denn das für uns? Leben wir genau in diesen Tagen, von denen Jesus spricht, wo wir nicht Feste feiern, sondern fasten müssen? Das ist so das Thema heute, der Skandal der Gnade. Und ich möchte auf drei Punkte näher eingehen, nämlich erster Punkt, wo Jesus ist, da ist Freude. Wo Jesus ist, da ist Freude. Zweiter Punkt, Fasten ist aber auch ein berechtigter Teil unseres Lebens. Nicht nur Feste, sondern Fasten ist auch ein berechtigter Teil unseres Lebens. Mein dritter Punkt wird sein, all dies, Feste und Fasten, ist kein Lifestyle-Add-on, sondern eine ganz oder gar nicht Geschichte. Kein Lifestyle-Add-on. Also, Vers 18 lesen wir, die Jünger des Johannes und der Pharisäer pflegten zu fasten und kamen zu ihm und fragten, warum fasten die Jünger des Johannes? Und der Pharisäer, deine Jünger fasten aber nicht. Wir müssen verstehen, was Fasten damals bedeutete. Fasten war eine der drei Säulen des Judentums. Drei Säulen. Erste Säule, erstes, was man tun musste als guter Jude, war damals Almosen geben. Geld abgeben. Das zweite, was man tun musste, ist fasten. Das heißt, auf Essen verzichten. Einen Tag mal nichts essen. Kein Frühstück, kein Mittag, kein Abendessen. Das war Fasten. Und das dritte waren Gebete. Diese drei Dinge galten als das, was ein Jude nun mal tut. Und geboten war das zwar nicht ausdrücklich im Alten Testament, aber es war so, dass die Pharisäer zweimal in der Woche fasteten. Nämlich Mittwoch und Freitag. Nichts aßen. Stell dir mal vor, wie das euch gehen würde. Mittwoch und Freitag nichts zu essen. Das war normal. Warum fasteten die? Was war die Idee hinter dem Fasten? Die Idee hinter dem Fasten war, stellt euch mal vor, ihr seid ganz, das ist was Schreckliches in eurer Familie passiert. Jemand ist gestorben zum Beispiel. Da habt ihr nicht unbedingt Appetit, oder? Das ist so die Idee dahinter. Wer leidet, der verzichtet auf Essen. Wer leidet, der ist so in seinem Leid, der will eigentlich überhaupt nichts zu sich nehmen. Der will einfach in der Ecke sitzen und klagen und weinen und beten. Das war die Idee hinter dem Fasten. Menschen, die nun fasteten, galten als sehr religiös, weil sie eben sich sehr ihrer Sünden bewusst sind und sehr die vor Gott bringen und all diese Dinge tun. Und das taten die Menschen, die es mit Gott ernst meinten. Jetzt sagen manche Kommentatoren, die ich gelesen habe, ja, wie das mit dem Fasten damals so war, das war eigentlich alles Show. Ja, wir lesen in Matthäus Kapitel 6, da sagt Jesus, aber wenn ihr fastet, seid nicht wie die Heuchler, die gucken dann so rein, oh, ich faste heute, mir geht's so übel, damit sie von den Menschen gesehen werden und Applaus kriegen. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Schaut mal, welche beiden Gruppen wir hier haben. Wir haben einmal die Pharisäer, denen trauen wir das unmittelbar zu, so heuchlerisch zu fasten. Aber wen haben wir noch? Wir haben die Jünger des Johannes. Das sind die Nachfolger von Johannes dem Täufer. Das sind Leute, die gesagt haben, ich will kein Anhänger der Pharisäer sein, sondern ich gehe zu Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer hatte eine Kernpredigt und die war, tut Buße, das Reich Gottes ist nah. Und das waren Leute, die das zu Herzen genommen haben. Und Johannes der Täufer hatte auch die Pharisäer kritisiert und hat gesagt, ihr Schlangenbrut, ihr kommt hierher zu der Taufe, die ich mache im Jordan, bringt rechtschaffene Frucht der Buße, ihr seid Heuchler. Also Johannes hatte die echt kritisiert und Leute, die ihm nachgefolgt sind, wussten das sicherlich. Das waren nicht so die typischen Pharisäer, die man vor Augen hat. Das waren, glaube ich, Leute, die wirklich ernsthaft über ihre Sünden betrübt waren und zu Jesus kommen und sagen, wir fasten, weil wir Buße tun. Du predigst doch auch Buße. Warum feiern deine Jünger? Warum sind solche Leute wie Levi nicht in Sack und Asche? Der hat schlimme Dinge getan. Also ich glaube nicht, dass es hier nur um Show geht, sondern es geht wirklich um die Frage, warum, Jesus, sind deine Jünger so glücklich? Und die Antwort, die Jesus gibt, in Vers 19, ist absolut überraschend. Er sagt, und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Jesus' Antwort ist, meine Jünger sind auf einer Party. Meine Jünger sind auf einer Party. Wenn ihr Geburtstagsfeiern macht und irgendeiner sitzt in der Ecke und guckt so drein, oh Mann, der passt nicht dahin. Auf einer Party ist man fröhlich. Und Jesus sagt, meine Jünger, die mir nachfolgen, sind auf einer Party. Die sind auf einer Hochzeitsfeier und wir haben gerade die Zeit unseres Lebens zusammen. Fasten ist hier unangebracht. Das ist eigentlich der Skandal der Freude, den wir in diesem Bild sehen. Den Skandal der Freude. Da, wo ich bin, sollen die Leute nicht mehr greien und trauern über ihre Sünden und fasten und was auch immer tun, sondern da, wo ich bin, sind diese Sachen abgetan. Da ist Freude. Das ist mein Ziel. Jesus entpuppt sich hier nicht als derjenige, der Leuten die Sünden reinreibt und immer weiter, sondern er sagt, du musst deine Sünden erkennen wie Levi. Du musst sagen, radikal, ich lasse mein Leben zurück. Ich fange ein neues Leben an. Aber wenn du dieses neue Leben anfängst, dann ist es vorbei. Wenn du bei mir bist, dann machen wir Feiern zusammen. Dann ist nicht mehr so, dann ist so. Dann ist alles gut, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Dieses ganze Thema, dass Jesus unsere Freude will, dass Jesus unsere Freude verlangt, ist kein Nebenthema in der Bibel. Wisst ihr, dass Freude in ihm ein Gebot ist? Nicht was man sich mal aussucht, wenn die Zeiten gut sind, es ist ein Gebot. Ich bringe euch nur mal ein paar Bibelstellen, die Gottes Ernsthaftigkeit zeigen, wenn es um deine Freude an ihm geht. Hört mal hin. Dienet dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Sein Gebot. Dient dem Herrn mit Freuden. Israel freue sich seines Schöpfers, die Kinder Zions seien fröhlich über ihren König. Psalm 149, Vers 2. Freuet euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet alle, ihr Frommen. Psalm 32, 11. Und du sollst fröhlich sein über alles Gut, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Hause gegeben hat, du und der Levit und der Fremdling, der bei dir ist. 5. Mose 26, 11. Im Neuen Testament dieses berühmte Freuet euch alle Zeit, abermals sage ich, freuet euch. Und das schreibt ein Mann, der gerade im Gefängnis sitzt, weil er Christ ist. Freude ist kein Nebenthema. Freude ist eine Hauptsache. Freude ist keine Option. Freude ist ein Gebot. Jesus lädt dich auf ein Fest. Warum ist ihm das wichtig? Stell dir vor, du machst eine Geburtstagsfeier und du lädst alle deine Freunde ein. Und dann kommen diese Freunde, einer sitzt in der Ecke. Ist das schön für dich, wenn dein Freund in der Ecke sitzt? Und du sagst, ich hab hier ein Fest gemacht, ja? Wir feiern ein Fest zusammen. Warum sitzt du so da? Komm, freu dich. Freu dich, du sollst dich freuen. Freu dich mit mir, feier mit mir. Das ist das, worum es geht. Jesus vergleicht die Gemeinschaft dieser ersten Jünger mit ihm nicht als ein Team, nicht als eine Brieffreundschaft, sondern er vergleicht sie mit einer Hochzeit, mit einer Party. Und das zeigt den Stellenwert von Freude im Leben eines Christen. Und es ist schon herausfordernd natürlich auch, weil die Frage ist, da wo wir Jesus auch nahe sind, da wo wir Gemeinschaft mit ihm pflegen, wenn wir zum Beispiel in den Gottesdienst kommen, oder wenn du stille Zeit hast und in der Bibel liest oder mit ihm betest, sind das Orte, wo du diese Freude anstrebst, wo du diese Freude hast? Und wenn nicht, dann empfehle ich dir Psalm 51, Vers 14 als ein Gebet, das du sprechen kannst. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Achte auf dein Herz, dass da, wo du mit Jesus Gemeinschaft hast, dass das Zeiten sind, wo Freude keine Nebensache ist. Weißt du, die Pharisäer und die Jünger des Johannes hatten eine wichtige Sache nicht. Sie hatten nicht Jesus. Sie hatten nur die Erkenntnis, ich bin nicht genug, ich reiche nicht aus, meine Sünden trennen mich von Gott. Aber wenn du Jesus hast, dann ist es abgetan und dann ist Freude dein Auftrag. Der christliche Glaube bleibt nicht bei der Buße stehen. Jeder muss durch dieses Tal einmal hindurch. Aber am Ende bleibt nicht das Tal, sondern ist grüne Weide. Freude ist kein Nebenprodukt des Glaubens, sondern ihr Kernbestandteil. Denn Gott möchte sich in uns verherrlichen und nichts ehrt Gott mehr. Als wenn du sagst, Gott, du bist so toll. Ich freue mich über dich mehr als über meine Playstation, mehr als über Fußballspielen, mehr als über Fernsehen gucken, mehr als über Lesen, mehr als über meine Vater und Mutter. Du bist meine Freude. Und gleichzeitig spüren wir natürlich, dass dieses Leben nicht immer zum Freuen ist. Und das sagt Jesus auch in Vers 20. Er sagt, es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird und dann in jenen Tagen werden sie fasten. Das, was diese ersten Jünger da erlebt haben, war außergewöhnlich. Sie hatten Jesus so bei sich, wie wir ihn nicht haben. Jesus hat seinen Jüngern, vor allem Johannes-Evangelium, immer wieder gesagt, ich werde gehen und da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht kommen. Deswegen schicke ich euch einen Tröster und Beistand, der euch darüber hinweg tröstet, dass ich nicht mehr da bin. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, aber ich gehe zu meinem Vater und dann in Apostelgeschichte Kapitel 1 fährt er auf in die Wolken. Und wir warten, dass er wiederkommt. Und wir leben in so einer Zwischenzeit. Jesus sagt uns zwar, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt, alle Tage. Er ließ uns auch seinen Geist, ja, er wandelt unter den Leuchtern seiner Gemeinde. Er ist da im Leib der Gemeinde auch. Aber dennoch ist er fern. Es ist so ein bisschen so wie eine Zwischenzeit. Und wir fragen uns als Christen, wir haben sie mit vielen Leiden konfrontiert, die nicht da wären, wenn er bei uns wäre. Wir leiden. Wir leiden als Mütter, weil wir überlastet sind. Und wir uns manchmal wünschen würden, dass Jesus einfach alles wie im Himmel macht. Wir leiden als Väter, weil wir gestresst sind. Wir würden uns wünschen, dass einfach jetzt schon Himmel wäre und wir bei Jesus sind. Und wir haben seine Kraft, aber sie ist noch nicht verherrlicht, noch nicht vollkommen. Und wir leiden vielleicht als Kind, weil wir sagen, all diese Aufgaben, die an mich gestellt werden und die Schrift sagt, ich soll gehorsam sein meinen Eltern. Ich wünschte, es wäre jetzt schon Himmel, aber es ist noch nicht. Und wir sind verfolgt, wir sind unvollkommen, wir sind leidend, wir sind krank. Wir leben in einer Zwischenzeit. Der Bräutigam ist vor uns genommen. Wir sind noch nicht auf dem Fest und es sind Fastentage, sagt Jesus. Paulus drückt es einmal in 2. Korinther 6, Vers 10 folgend aus. Er sagt, wir sind Traurige, aber allezeit Freund. Wir sind Traurige, aber allezeit Freund. Diese Zwischenzeit. Wir sind schon Gäste, die ein Ticket haben fürs Fest, aber noch ist es nicht da. Wir sind Kinder, die am Weihnachtsabend vor der Tür stehen und drin gibt es die Geschenke, aber noch geht die Tür nicht auf. Noch leiden wir. 2. Korinther 5 spricht er von einer Hütte. in der wir seufzen und wünschen, dass wir ins echte Haus kommen. Was ich damit sagen will, ist, Gott ist deine Freude wichtig. Sie ist ein Gebot. Sie ist kein Nebenprodukt. Sie ist Teil der Verherrlichung Gottes in dir. Deine Freude an ihm ist keine Nebensache, sondern eine Hauptsache. Aber du bist auch nicht komisch, wenn du leidest. Du bist nicht seltsam, wenn es dir gerade schlecht geht. Aber denke daran, dass Gottes Ziel nicht ist, dich zu betrüben, sondern deine Freude an ihm als Traurige, aber alle Zeit freuend. Das finde ich so einen schönen Begriff. 2. Korinther 6, 10. Traurige, aber alle Zeit freuend. Ja, Fasten ist ein berechtigter Teil unserer Tage. Aber gleichzeitig, wo Jesus ist, ist Freude. Das ist der Spannungsverhältnis. Die Frage, die dieser Text uns auch stellt, ist, wenn es nun so ist, Christus will unsere Freude, wir leben aber in Zeiten, wo wir fasten, wo wir traurig sind, weil er nicht bei uns ist, sollen wir dann fasten? Also ich meine es jetzt ganz ernst. Sollen wir auf Essen verzichten? Es gibt sicherlich viele, viele gesundheitliche Gründe, aber lasst mich vielleicht mal ganz kurz diese Frage behandeln, denn sie stellt sich hier im Text. Sollen Christen fasten? Sind Christen verpflichtet zu fasten? Jesus sagt hier, in jenen Tagen werden sie fasten. Wir leben in jenen Tagen, der Bräutigam ist nicht bei uns. Sollen wir fasten? Meine Antwort ist folgende. Fasten ist nirgends in der Bibel geboten, aber sie ist überall vorausgesetzt. Fasten ist nirgends in der Bibel geboten, aber sie wird überall vorausgesetzt. In Apostelgeschichte 13, Vers 3 fasten und beten die Leute in Antiochia, als sie Paulus und Barnabas aussenden. Vollkommen normal. In Apostelgeschichte 14, ein Kapitel später, fasten und beten Paulus und Barnabas, als sie in der Gemeinde Älteste einsetzen. Vollkommen normal. Matthäus Kapitel 6, die Bergpredigt. Jesus sagt, wenn ihr fastet. Er sagt nicht, ihr sollt fasten, er sagt, wenn ihr fastet, natürlich werdet ihr fasten. Das ist kein Gebot, das ist einfach normal. Natürlich werdet ihr irgendwann mal fasten. Und wenn ihr fastet, dann schaut nicht finster drein, sondern... Johannes Calvin sagt Folgendes. Er sagt, die Apostel haben sich einem Brauch angeschlossen, der dem Volk Gottes nicht neu war und von dem sie vorhersahen, dass er sich segensreich auswirken werde. Denn wir machen unzweifelhaft die Erfahrung, dass bei vollem Bauche der Geist nicht derart zu Gott emporgerichtet ist, dass er von ernstlicher, heißer Empfindung zum Gebet getrieben wird und in ihm verharrt. Fasten ist ein Kulturgut eigentlich aller Kulturen und Religionen, was wir verloren haben. Die Leute in Ninive, ihr erinnert euch an die Predigtreihe durch Jona, was taten sie? Sie fasteten. Das ist vollkommen normal. Fasten als Ausdruck eines zerbrochenen Geistes vor Gott. Wir haben dieses Kulturgut verloren. Sicherlich auch, weil wir als Protestanten aus einer Zeit kommen, wo wir in der katholischen Kirche viel Missbrauch gesehen haben, was das Fasten angeht. Ja, darauf werde ich später noch zu besprechen kommen. Die eigentliche Natur des Fastens lässt sich an einer Textstelle im Alten Testament sehr gut aufzeigen, und zwar Joel Kapitel 2, und das ist die einzige Stelle, die ich jetzt im Näheren betrachten werde zum Thema Fasten. Joel Kapitel 2, dort kündigt Gott das Strafgericht an über Israel, nämlich ein verheerendes Heer wird über sie herziehen, ein verwüster Heer. Und jetzt sagt Gott Folgendes: Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen. Gott gebietet den Israeliten zu fasten, zu weinen und zu klagen. Er sagt, tut das. Aber warum? Jetzt geht der Prophet Joel weiter und erklärt es. Er sagt, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade. Und wer weiß, ob er sich wieder abkehrt und es ihn nicht reut und ob er nicht einen Segen zurücklassen wird. Stoßt in das Schofarhorn in Zion, heiligt ein Fasten, beruft eine allgemeine Versammlung. Ist vollkommen klar. Gott will, dass die Leute fasten. Gott will, dass sie fasten. Aber warum will er, dass sie fasten? Was ist der Punkt des Fastens? Ist es eine fromme Übung? Nein. Heiligt, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Das, worum es geht beim Fasten, ist ein zerbrochener Geist. Ich möchte Fasten als eine Selbstschwächung bezeichnen. Ich esse nichts, einen Tag lang oder zwei Tage lang oder wie auch immer. Und dadurch fällt es mir leichter, meine eigene Schwachheit wirklich spürbar wahrzunehmen. Ja? Gott will nicht von den Israeliten, dass sie irgendeinen Ritus vollfüllen. Er will von den Israeliten ein zerbrochenes Herz. Und das Fasten soll ihnen auf diesem Weg helfen. Wenn ich einen Tag ohne Essen gehe, dann geht's mir übel. Dann geht's mir übel. Dann leide ich schon. Und es fällt mir viel leichter, wirklich diese Zerbrochenheit des Herzens zu haben, die ich manchmal einfach gar nicht empfinde, weil ich schon so stumpf geworden bin. Und dieser zerbrochene Geist ist Gott so wichtig. Psalm 51, Vers 19. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Was sagen wir also zum Thema Fasten? Erstens, Fasten ist ein gutes Ausdrucksmittel für meine Zerbrochenheit über meine Sünde. Wenn es mir wirklich ernst ist und ich wirklich leide unter meiner Sünde, dann ist Fasten ein gutes Ausdrucksmittel dafür. Zweitens ist Fasten ein Hilfsmittel, diese Zerbrochenheit in mir hervorzurufen. Wenn ich merke, ich sollte eigentlich viel zerbrochener sein über das, was ich tue, aber ich bin es einfach nicht. Fasten ist ein Ausdrucksmittel von Zerbrochenheit und ist ein Hilfsmittel zu Zerbrochenheit. Deswegen, ja, Fasten ist für Christen heute. Ja, Fasten ist etwas für uns. Und ich möchte dich auch ermutigen zu fasten, wenn dein Herz sich danach sehnt, deiner Zerbrochenheit Ausdruck zu geben, oder wenn dich dein Herz danach sehnt, diese Zerbrochenheit wirklich im Gebet vor Gott zu tragen und sagen, Gott, ich möchte vor dir mit einem zerbrochenen Geist kommen, aber ich kann es nicht. Aber ich möchte auch drei Warnungen von Johannes Calvin aussprechen, was das Fasten angeht, die er in seiner Institutio formuliert. Erstens, Joel sagt, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Fasten, nichts verabscheut Gott mehr als äußerliches Heuchlertum. Nur zu fasten, um des Ritus willen, ist ekelhaft vor Gott. Zweite Warnung. Fasten ist kein verdienstliches Werk vor Gott. Es ist kein Mittel, um bei Gott Pluspunkte zu sammeln, um der neue Superchrist zu werden oder irgendetwas dergleichen. Fasten ist ein Hilfsmittel, damit ich einen zerbrochenen Geist habe. Mich selbst zu schwächen, wie Musik manchmal. Musik hilft mir so sehr manchmal, die Empfindungen in mir wachzurufen, die ich weiß, ich sollte sie haben, aber ich habe sie nicht. Zum Beispiel Leid über Sünde. Dritte Warnung Calvins. Fasten ist keine Pflicht des Christenlebens. Ich will nicht, dass du heute hier rausgehst und sagst, ich muss jetzt fasten. Ein guter Christ fastet. Ja, ich habe wieder ein neues Paket auf den Rücken gekriegt, was ich alles tun muss. Nein, überhaupt nicht. Es ist keine Pflicht des Christenlebens. Es ist ein Vorrecht. Es ist etwas Schönes und Wunderbares. Aber mehr nicht. Ich habe versucht zu zeigen, dass Freude ein essentieller Bestandteil des Christenlebens ist, weil da, wo Jesus Gemeinschaft hat mit seinen Jüngern, da soll Freude herrschen. Ich habe versucht zweitens zu zeigen, dass du nicht seltsam und doof bist, wenn es dir gerade nicht so geht, denn du lebst in einer Fastenzeit. Und habe versucht auch zu zeigen, dass Fasten tatsächlich auch eine weise Sache sein kann für Christen heute. Und das Dritte, was ich zeigen möchte, ist, dass dieses Leben mit Gott zwischen Fest und Fast etwas ist, das nicht kein Lifestyle-Add-on ist. In Versen 21 und 22 lesen, wie erklärt Jesus das, was er gerade erzählt hat, in zwei Mini-Gleichnissen. Erstes Mini-Gleichnis. Niemand näht einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst löst sich sein Flicken ab vom alten und der Riss wird schlimmer. Zweites Mini-Gleichnis. Niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. Warum sagt Jesus das? Die Pharisäer und die Jünger des Johannes kamen und konfrontierten ihn mit einer Fastenpraxis. Wir fasten. Das ist, was man heutzutage tut, wenn man Gott gefallen hat. Mittwochs, freitags fasten, viel fasten. Je mehr fasten, desto besser. Und Jesus erklärt ihnen, meine Jünger können nicht fasten. Warum? Weil der Kernpunkt, der Fokuspunkt, der bestimmende Grund ihres ganzen religiösen Lebens die Beziehung zu mir ist. Bin ich da, feiern sie. Bin ich nicht da, trauern sie. Wer diesen zentralen Punkt nicht hat, den bestimmenden Grund aller religiösen Handlungen, der hat mit uns nichts zu tun. Der ist unkompatibel zu uns. Das, was ich bringe, sagt Jesus, ist nicht ein Flicken für eure kaputte Religion. Ich bin kein Flicken für euer Leben, wo ihr merkt, da ist was gerissen. Du kannst mich nicht aufnähen auf dein Leben, damit ich deine Löcher fülle. Das funktioniert nicht. Und der Grund, warum es nicht funktioniert, ist, weil die Leute, die mit mir zu tun haben, alles tun, was sie tun, aus Beziehung zu mir. Wer mich nicht hat, kann das nicht nachvollziehen. Das, was Jesus bringt, das sogenannte Christentum, ist absolut inkompatibel mit allen anderen Formen von Religion, die ihn nicht haben. Und wir müssen gucken, zu wem er das sagt. Das sind die Jünger des Johannes. Dieser Johannes hatte Jesus getauft. Das sind Leute, die waren eigentlich so nah an der Wahrheit, dass man die fast gar nicht unterscheiden konnte. Und die Pharisäer auch. Wir sagen mal, die Pharisäer waren so schlimm und schlecht. Das war aber nicht der Fall. Die waren schon ziemlich nah dran bei Jesus. Es gab viele Pharisäer, die ihm auch nachgefolgt sind. Und er sagt, selbst mit euch bin ich inkompatibel. Ich bin nicht vereinbar mit euch. Ihr könnt mich nicht als ein Add-on an euer Leben antacken. Entweder ganz oder gar nicht. Dieses Lappen und Tuch auf dem neuen Kleid für all die, die nicht Wäsche waschen, ihr müsst jetzt nicht die Hände heben, aber ich hoffe, alle von euch waschen manchmal Wäsche. Nein, dann solltet ihr das tun und nach Hause gehen, zu Mama und Papa sagen, ich möchte gerne Wäsche waschen, weil da kann ich Sachen auch über die Bibel lernen. Wenn man Wäsche wäscht, vor allem Wäsche, die nicht so mit synthetischen Materialien versehen ist, dann schrumpft die Wäsche. Sie verändert ihre Größe. Das ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen. Und es war vor allem in dieser Zeit auch so, dass dass Textilien, die halt ganz neu waren und die ganz alt waren, dass sie unterschiedliche Wachstumsgeschwindigkeiten quasi haben. Nähte man ein Flicken von neuem Tuch auf ein altes Kleid, dann zerriss das irgendwann. Und genauso war das mit dem Wein. Wein gärte, Wein dehnte sich aus. Wenn man den in so alte Schläuche füllte, das waren so Gedärme, wo man Wein aufbewahrte, und diese alten, wenn man den neuen Schlauch reinfüllte, dann dehnte sich der Schlauch aus, also der Darm dehnte sich aus und wurde dann irgendwann fest und dann war es gut. Aber wenn man es in einen alten Schlauch reinfüllte, neuen Wein, der schon fest war, dann zerbrach der, weil der Wein sich ausdehnte durch die Gärprozesse. Beide Gleichnisse haben gemein, dass diese Sachen, die da miteinander verglichen werden, ganz ähnlich aussehen. Das neue Tuch, das alte Tuch sieht wahrscheinlich ähnlich aus, könnte man sagen, passt doch gut zusammen. Der Wein kommt in Schläuche, passt doch gut zusammen. Und Jesus sagt, nein, passt nicht gut zusammen. Passt nicht gut zusammen. Genauso passe ich nicht in euer Leben rein, wenn ihr nicht anfangt, komplett neu zu denken. Wenn ihr nicht macht, was Levi gemacht hat, wenn ihr nicht euer altes Leben verlasst und mir radikal, unvoreingenommen, 100% nachfolgt, dann ist mit mir kein Staat zu machen. Ich bin kein Lifestyle-Add-on. Denn die Beziehung zu mir ist der entscheidende Punkt, warum meine Jünger tun, was sie tun. Ich bin unvereinbar mit allen anderen Formen des Glaubens, die mich nicht zum Zentrum haben. Und das ist hart zu hören für unsere Zeit. Wir wachsen in einer Zeit auf, die pluralistisch ist. Unsere Zeit sagt, alle Religionen sind eigentlich gleich. Die Juden glauben an den gleichen Gott wie die Christen und wie die Muslime und wie die Hindus und wie die sonst was. Alle glauben an den gleichen Gott. Jesus sagt, nein, definitiv nein. Ich bin nicht mal in Übereinstimmung zu bringen mit diesen Leuten aus dem Judentum, die so nah an mir dran sind, nicht mal mit denen bin ich in Übereinstimmung zu bringen. Wie viel mehr, wie viel weniger mit Muslimen oder mit irgendwelchen Hindus? Wir leben auch in einer Zeit des Eklektizismus. Das heißt, die Leute sammeln sich zusammen, was sie wollen. Buddha, Statue und morgens meditieren. Abends ein bisschen Heilerde aufs Gesicht und zum Entspannen gregorianische Choräle. Ja, von jedem das Beste. Genau das ist, was Jesus sagt, was nicht geht. Das geht nicht. Wenn du mir nachfolgst, ist es ganz oder gar nicht. Ich bin ein neuer Wein und ich komme in einen neuen Schlauch, in dein neues Leben und du lässt dein altes zurück oder es funktioniert nicht. Denn Jesus passt nicht, er ist zu groß, zu neu, er verlangt zu viel und er will dich zu sehr. Er will dich zu sehr. Ich möchte zusammenfassen. Erstens, die Gemeinschaft mit Jesus ist eine Freudengemeinschaft. Und dein Leben sollte danach streben. Du bist Christ. Du solltest Freude erstreben. Freude ist nicht für die anderen. Freude ist nicht für die Welt. Du bist vermählt mit der Freude in Person. Lass dir das niemals nehmen. Aber zweitens, ja, wir leben in einer Fastenzeit. Das Hochzeitsmahl ist noch nicht da. Wir sitzen noch wie die Kinder am Weihnachtsabend vor der Tür und wir riechen den Duft der Speisen und wir hören das Rascheln des Geschenkpapiers, aber noch ist die Tür nicht auf. Noch sind wir draußen und nicht drin. Noch ist es Vorfreude und noch ist es Glauben und nicht Schauen. Aber drittens, diese Freude, diese unsagbare Freude, ist nur zu haben mit einem radikalen, hundertprozentigen Schritt auf Jesus hin. Er ist kein Lifestyle-Add-on. Er würde dich zerreißen und dein ganzes Leben, denn er will alles von dir. Er will dich mit Haut und Haaren, denn er liebt dich mit Haut und Haaren. So lasst uns nun, weil wir wissen, dass diese Türe bald aufgeht, all unser Leid nur noch eine Geschichte sein wird, die wir vergessen haben werden. Lass uns freuen und mit dem Anspruch in die nächste Woche gehen, zu sagen, Herr, schenk mir die Freude an deinem Heil. Schenk mir die Freude an deinem Heil. Bis wir die Stimme des Vaters hören, der sagt, kommt, es ist bereit. Amen. Lass uns nun noch etwas Zeit nehmen, wo wir die Dinge, die Gott zu dir gesprochen hat, im Gebet noch bewegen.